ARD.
Anpfiff zu einem spektakulären Bundesligaspieltag in einer Woche, in der nicht nur sportlich viel passiert. Leider.
Das Werder-Märchen 2004, die Doublesaison reloaded.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge in der ARD-Audiothek von diesem Sportschau-Podcast. Den machen Felix Gerhardt und ich für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Ich bin Moritz Kasserlet und ich sitze am 13. März 2004 auch im Weserstadion und ahne um kurz vor halb vier noch nicht, was es für ein aufregender Nachmittag wird. Mit Euphorie, Nervenflattern, Überraschung, Gänsehaut.
Beide Mannschaften sind jetzt auf dem Platz. Das Stadion ist richtig gut gefüllt. Ich schätze mal 40.000, fast ausverkauft heute hier gegen den 1. FC Köln, muss man sich vorstellen, gegen den Tabellenletzten. Es hat sich übrigens noch die Schiedsrichternominierung geändert, denn eigentlich sollte hier Wolfgang Stark pfeifen aus Ergolding, weil der aber noch einen UEFA-Pokaleinsatz hatte vor zwei Tagen, hat man also nochmal eine Änderung vorgenommen. Heute also der unparteiische Edgar Steinborn aus Sinzig und kommt aus dem Rheinland. Na, Nachtigall, ich höre dir trapsen.
Ja, der Schiri wird noch wichtig. Weil Frank Baumann gelb gesperrt ist, führt Fabian Ernst die Mannschaft als Kapitän auf den Rasen. Zu den Klängen des Alan Parsons Projects. Und in grünen Trikots mit langen orangen Ärmeln, weißer Hose und den grün-orangen Kringelsocken.
Ich denke, es ist für beide Mannschaften ein sehr wichtiges Spiel. Ich denke, wenn die Kölner verlieren, sind sie so gut wie abgestiegen. Und wir dürfen uns keine Ausrutscher erlauben und müssen probieren, aus einer kontrollierten Offensive das Spiel zu gestalten und ständig Druck auf die Kölner auszuüben.
Und Fabian Ernst ist an diesem Nachmittag nicht nur Werder-Kapitän, sondern ganz frisch gekürt auch Bremens Sportler des Jahres. Da hätte er eigentlich einen für ausgeben können in dieser Woche, hat er aber nicht. Das hat Ailton schon getan. Der junge Christian Schulz war auch dabei.
Ja, das ist richtig. Wir waren beim Brasilianer. Toni hat uns eingeladen und da haben wir uns zusammen das Champions-League-Spiel angeguckt. Ja.
Die Bayern haben gespielt. Achtelfinal-Rückspiel in Madrid. Das Hinspiel gegen Real war 1:1 ausgegangen.
Beckham flankt. Sir Roberto kommt ran. Wo ist Kahn? Wo ist Kahn? Er ist da! Aber Zidane ist da! Und Goal für Madrid! Was ist denn hier los in der Abwehr? Kahn klatscht und klebt auf der Linie, kommt nicht raus bei dieser unmöglichen Flanke, abgefälscht von Sir Roberto. Und jetzt führt aus dem Nichts Real Madrid gegen Bayern München mit 1:0.
Und dabei blieb es. Die Bayern sind raus aus der Champions League, aus dem Pokal ja auch schon. Bleibt also nur noch eine Titelchance.
Wir werden jetzt alles dran setzen, um Werder Bremen noch abzufangen. Die letzten zwei Wochen haben wir auch uns erheblich steigern können. Und das gibt uns auch die Hoffnung, noch an den deutschen Meistertitel zu glauben.
Sagt Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld am späten Abend des 10. März 2004 in Madrid. Und nur ein paar Stunden später interessiert das niemanden mehr. Keiner redet am nächsten Morgen über Fußball.
Es war einer der schwersten Terroranschläge seit dem 11. September 2001. Drei Nahverkehrszüge in Madrid wurden heute Morgen zur Hauptverkehrszeit von Bomben zerrissen. Diese Bomben haben bis jetzt mehr als 190 Menschen getötet.
Allein vier Sprengsätze detonierten am Madrider Bahnhof Atocha.
Die Anschläge von Madrid stürzen die Spanier in Trauer und Fassungslosigkeit.
Spanien steht unter Schock.
Überfüllte Krankenhäuser, verwüstete Bahnhöfe und eine von
aus aller Welt gehen Beileidsadressen ein.
Diese Dimension, dieses Ausmaß an Terror hat es in Europa in der letzten Zeit nicht gegeben. Natürlich ist damit eine neue Qualität auch verbunden. Das kann ja gar keine Frage sein. Damit werden wir uns sehr, sehr lange auseinandersetzen müssen. Das befürchte ich jedenfalls.
Spanien ist erschüttert. Deutschland auch. Ganz Europa. Später wird klar, es war ein Anschlag von Al-Qaida. Und ja, genauso schwierig, wie es für mich jetzt ist, hier in diesem Podcast wieder ganz normal mit Fußball weiterzumachen, ist es damals eben für uns alle auch mit der Bundesliga. Zwei Tage nach dem Anschlag von Madrid, da ist vieles noch unklar, geht's in den deutschen Stadien so weiter, als wäre nichts passiert. Vielleicht ist es ein bisschen wie nach dem 11. September. Diese Ablenkung tut uns allen gut. So also auch an diesem 13. März 2004. Und ich sag mal so, da kommen wir ganz schnell auf andere Gedanken. Werder spielt im Weserstadion gegen Köln. Der Erste gegen den Letzten. Und Thomas Schaaf steht draußen in hellgrauer Sweatjacke.
Wir wissen, dass natürlich die Erwartungshaltung riesig ist. Wir wissen, dass es eigentlich nur darum geht, wie viele Striche dürfen wir machen. Das ist aber vollkommen klar in solchen Spielen. Ich denke, dieser Situation sind wir uns absolut auch bewusst und bringt uns auch nicht durcheinander.
7 Punkte hat Werder Vorsprung auf die Bayern. Dabei wird es heute nicht bleiben, so viel sei schon mal verraten. Die Münchner spielen zu Hause gegen Hansa Rostock. und es entwickelt sich ein spannendes Fernduell.
Bayern führt mit 2-0 nach jetzt gespielten 12 Minuten. Unglaublich. Blitzstart, dritte Minute. 1-0 Jens Jeremis vor den gut 40.000 Zuschauern. Doppelpass mit Roy Makaay. Aus 6 Metern keine Chance für Matthias Schober. Und 6 Minuten später Mr. Tor, Garant persönlich, Roy Makaay. 16. Saisontor, Gewaltschuss Ballack, Abklatscher von Schober. Makaay steht da, muss nur noch abstauben. Also, Bayern scheint keine Nerven zu zeigen nach der Pleite von Madrid. Führt mit 2-0.
Naja, mal sehen, was die Nerven heute noch machen. In Bremen blinken die Zwischenstände auf den Videowänden auf und werden zur Kenntnis genommen. 7 Minuten nach dem 2-0 in München wird es auch im Weserstadion das erste Mal an diesem Nachmittag laut.
Dann initiierten sie ihren Angriff über ihr Top-Duo vorne, über Klasnic und über Ailton. Und die beiden machten das so gut, dass sie dann den auch in den Strafraum geeilten Miku noch bedienen konnten. Und der zog dann ab, direkt von der 5-Meter-Linie. Die Entfernung war dann nicht mehr gar so groß. Mit dem linken Fuß ins lange Eck, unhaltbar dieser Treffer für Wessels. Seitdem führt also Werder gegen den 1. FC Köln verdientermaßen mit 1-0. Aus der 15. Spielminute rekrutierend dieser Treffer für die Werderaner. Also, jetzt öffnet Köln so ein bisschen das Spiel. So hatten sich die Bremer das auch vorgestellt. Und sie hoffen jetzt, dass sie dann vor allem auch ihr Kombinationsspiel aufziehen können. 1-0 durch den Treffer von Miku, zurück ins Studio.
Und Miku sorgt in dieser Woche indirekt auch dafür, dass eben doch nicht alles nur super ist bei Werder. Immer wieder blitzt mal so eine Meldung auf, dass er Bremen am Saisonende auch verlassen könnte. Wie Ailton und Krstajic. Plant Miku doch seinen Abschied? Fragt der Kicker. Die Sorge schwingt so ein bisschen mit. Am Tag vor dem Spiel gegen Köln hatte Alofs ein Gespräch mit dem Franzosen. Und er weiß heute noch, dass er Miku damals ein bisschen beruhigen muss.
Ja, es war natürlich immer diese Frage, wie weit können wir dieses Niveau halten? Na, das war ja für viele Spieler war das von großer Bedeutung. Und die sagten, Mensch, wir spielen jetzt hier so oben mit und können wir das gewährleisten? So, und das war auf den ersten Blick, war das nicht immer zu gewährleisten. Ne? Und manchmal waren es ja auch Verpflichtungen, wo man sagt, ist das jetzt 1-1 Verpflichtung und können wir dieses Niveau halten? So, und von daher gab es diese Diskussion auch immer wieder, aber nicht ernsthaft.
Und Miku wird Werder nicht verlassen nach der Saison, sondern erst 2 Jahre später. Er zaubert Werder zum Double. Und Ailton auch.
Wenn wir jetzt mal dem Stadionsprecher zuhören, dann hören wir auch den Namen des Torschützen, der gerade eben Werder 2-0 markierte. Aber jetzt ist es gerade verhallt. Dieses langgezogene Ailton, sein 21. Tor in der Fußball-Bundesliga und das 2. heute an diesem Nachmittag. Also Werder hat jetzt fast schon nach 37 Minuten den 1. FC Köln bezwungen, könnte man meinen.
Boah. Also die Bayern führen 2-0, Werder führt 2-0. Bisher sieht es danach aus, als liefe alles wie gedacht. Ailton hat übrigens Besuch im Stadion. Oben im VIP-Bereich der Ostkurve schaut Manfred Höhner zu. Der ist damals technischer Direktor des Fußballverbandes von Katar, der Ailton ja unbedingt einbürgern will. Und der Brasilianer war Anfang der Woche dort.
Es war eine fantastische Atmosphäre, emotionsgeladen muss ich sogar sagen. Ailton ist mehrere Male aufgesprungen, weil wir saßen in einem VIP-Raum des Emirs. Ist dann Ailton mehrere Male aufgesprungen, hat die Gardinen auseinandergezogen, hat immer gesagt, da will ich hin, da will ich hin.
Und die FIFA guckt dahin. Ailton erinnert sich daran, dass der Weltverband ein paar Tage später sagt, nix Scheich vom Deich. Der Brasilianer wird nicht für Katar spielen dürfen.
Danach haben mit der FIFA, keine Ahnung, was passiert, abgesagt, darf nix Katar mit vielen Ausländern für Nationalteam spielen. Thema nur kaufen, dass Ailton oder andere Spiele haben nichts für kein zu tun für dieses Land, die Kultur kennt gar nichts, warum ich spiele für National. Aber schade, schade.
Dafür haut Ailton damals musikalisch einen raus, einfach weil er Bock drauf hat.
Ich nur Fußball spiele, das ist ein bisschen Spaß mit Marquinho. Oder ist Posing nicht so gut? Besser Fußball oder Cowboy?
Und gegen Köln galoppiert Ailton über den Platz und jagt den Ball hinterher.
Tor Bremen! 3-0 und wieder heißt er natürlich Ailton, der Torschütze. Da jubelt er, jetzt ruft er den Passgeber des 3-0. Christian Schulz, bitte zur Eckfahne. Die haben sie jetzt schon herausgerissen aus dem Rasen und jetzt tanzen sie um diese Eckfahne herum, die Bremer, und bejubeln ihren 3:0-Führungstreffer durch Ailton, sein 22. Tor in der Fußball-Bundesliga. Sensationell vor allem auch die Vorbereitung durch den jungen 20-jährigen Christian Schulz.
22 Tore hat Ailton jetzt erzielt in 24 Spielen. Also in der Zeit vor Lewandowski und Kane ist das eine Traumquote in der Bundesliga. Es läuft einfach, sagt Ailton rückblickend.
Ich habe eine gute Mannschaft hinter mir. Ich habe Miku, Ivan, Liste, Baume, Fabian Enz. Ich habe eine super Mannschaft. Und ich habe eine tolle Leute. Eine richtige Familie. Früher ja, habe gute auch, aber nicht so gut wie 2004. Und du hast eine gute Mannschaft und du hast einen guten Trainer und du hast alles funktioniert. Du musst stark. Ich habe eine tolle Motivation, ich habe eine sehr gute Mannschaft, sehr, sehr gute Mannschaft. Tausend Kompliment für diese Mannschaft von 2004.
So, Halbzeit. In Bremen und München. Alles läuft jeweils nach Plan. Und jetzt viel Spaß. Nach 53 Minuten schießt Rostock in München den Anschlusstreffer. In Bremen ist es noch ruhig. Henry Vogt sagt im Radio, dass Werder wohl Meister werden wird.
Da würde ich sagen, also mindestens zu 95%. Denn es gibt keine Anzeichen dafür, dass diese Mannschaft irgendwie in Unsicherheit gerät. Was ist hier los? Hier bejubeln sie gerade den Treffer im Weserstadion, den sie eben angesagt haben, den Anschlusstreffer der Rostocker. Also man schielt in Bremen immer noch rüber zur Konkurrenz aus München, logischerweise, weil die Bayern immer gefährlich sind und weil man sie ernst nehmen muss als Konkurrent. Aber wie gesagt, Werder zeigt keinerlei Schwächen, die sind nicht erkennbar. Ich bin gespannt, wie es vielleicht läuft, wenn die Mannschaft mal einmal eine Niederlage kassiert, ob sie damit umgehen können oder ob es sie in irgendeiner Form zurückwirft. Heute sind sie klar dominierend, Köln wirklich auch schon so gut wie ein Absteiger in der zweiten Bundesliga werden sie sich, glaube ich, wiedersehen müssen. Die Mannschaft bemüht sich, aber es fehlt ihr einfach das Potenzial. 3:0 für Werder, einmal Miku, zweimal Ailton, eben noch eine dicke Chance durch Klasnic, eine super Parade von Wessels.
Es entwickelt sich der bisher verrückteste Samstagnachmittag dieser Bundesliga-Saison. Nachdem die Bayern ein Gegentor kassiert haben, zieht Werder nach.
Der Schuss war nicht so vehement und auch nicht so präzise von Oliver Schröder aus einer Entfernung von 20 Metern. Aber er traf das Bein von Chris Dajic, der sich bemühte, den Ball abzuwehren, aber ihn dabei unglücklich abfälschte. Reinke war schon in der anderen Ecke, in der rechten, und links schlug er ein. Der Ball zum 1:3. Das also ist der Spielstand hier aktuell. Aber Werder hat nach wie vor der Tabellenführer alles im Griff.
In München köpft Sammy Kufur ein Tor für die Bayern, soll sich aber unfair gegen den Torwart eingesetzt haben. Das ist falsch.
Ein reguläres Tor, nicht gegeben.
Und fast im Gegenzug schießt Rostock das 2:2. Die Nachricht macht im Weserstadion ganz langsam die Runde und dann wird's geil. Stadionsprecher Arndt Zeigler weist auf einen Zwischenstand hin. Alle Blicke sind auf die Anzeigetafeln gerichtet und... Das sind für mich die schönsten Momente, die man nur im Titelkampf hat. Die Bayern kassieren den Ausgleich und das Weserstadion feiert das Tor wie ein eigenes. Aber vielleicht sind die Spieler von diesen Zwischenständen der Bayern auch ein bisschen abgelenkt.
Was ist da los? Wird's jetzt hier auch noch mal spannend im Bremer Weserstadion. Der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Lottner. Und zwar aus kurzem Eck die Bremer Abwehr indisponiert und vor allem nicht aufpassend. Und dann dachten sie schon, sie hätten alles im Griff, und dann köpft er ihm, dem Reinke, den Ball aus dem kurzen Eck direkt auch in das Tor hinein. Jetzt steht es 2:3 und jetzt zittert vielleicht Werder noch. Reinke hatte den Ball schon fast in den Händen und dann ließ er ihn doch noch einmal los. Also es wird noch mal richtig spannend.
Ich fasse mal kurz zusammen. Werder führte 3:0 gegen Köln. Eigentlich war alles klar, jetzt steht es nur noch 3:2. Die Bayern führten 2:0 gegen Hansa Rostock. Jetzt steht es 2:2. Nee, wartet.
Tor in München für Hansa Rostock. Das 3:2. Das darf nicht wahr sein. Die Bayernabwehr wieder unsortiert. Und Hansa Rostock dreht das Spiel innerhalb von 25 Minuten nach der Pause. Giftig, wütend Oliver Kahn mit seinen Vorderleuten. Ich kann immer noch nicht ausmachen, wer der Torschütze war. Aber hier werden Erinnerungen wach an alte Zeiten, als Otto Rehhagel seinen Hut nehmen musste nach einer Niederlage hier gegen Hansa Rostock. 3:2 führt Hansa Rostock.
Und jetzt läuft mir ein warmer Schauer den Rücken runter. Ich merke im Weserstadion, Irgendwas ist passiert. Vereinzelt springen Leute auf. Vorsichtiger Jubel breitet sich aus, aber wirklich nur ganz vorsichtig. Dann wieder die Ansage. Und? Es ist unfassbar. Rostock führt in München, hat das Spiel gedreht. In der Live-Tabelle hat Werder jetzt 10 Punkte Vorsprung, muss aber selbst zusehen, das Ding hier über die Runde zu bringen. Köln drückt auf den Ausgleich und trifft. Aber es zählt nicht. Köln köpft das 3:3, es wird aber nicht gegeben.
Und hier zittert Werder, und zwar zunehmend. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga gerät ins Trudeln hier im eigenen Stadion. Und diese Szene aus der 82. Minute wird immer noch heiß diskutiert, vor allem bei dem Kölner. Es war eigentlich ein absolut astreines Tor von Scherz. Der Freistoß von Lottner und wie er sich hochschraubte, der Kölner Spieler. Und ich meine nicht, dass er sich aufgelehnt hat bei einem Bremer Abwehrspieler. Und Abseitsposition war es auch nicht. Also es wird die Entscheidung und das Geheimnis von Edgar Steinbaum bleiben, warum er dieses Tor nicht gegeben hat.
Ich sag ja, der Schiedsrichter wird noch eine wichtige Rolle spielen. Er macht hinterher aber kein Geheimnis aus seiner Entscheidung.
Der Torwart von Werder versuchte den Ball zu erreichen und wurde im Torraum zugestellt. Und beim Erreichen des Balles im Torraum muss dem Torwart die Möglichkeit gegeben werden. Und somit war ein Foulspiel.
Nee, es war vor allem eines. Glück für Werder. Und wenn man zudem noch bedenkt, dass auch den Bayern an diesem Nachmittag ein reguläres Tor nicht gegeben wird, dann war es wohl ein Riesenglück für Werder. Die Bremer führen weiter 3:2. Und die Bayern liegen gegen Rostock mit 2:3 hinten. Aber jetzt gibt's dort Elfmeter.
Können die Bayern das Schlimmste abwenden? Räumer Kai gegen den Rostocker Kapitän Matthias Schober. Und dann gibt es wieder diese kleine Rangelei am Strafraum. Räumer Kai muss Nervenstärke zeigen. Der FC Bayern liegt 2:3 hinten. Uwe Kemmling wird den Ball jede Sekunde freigeben. Räumer Kai, sturch, ruhig an der Strafraumgrenze. Jetzt schießt er. Tor!
3:3 in München. Dabei bleibt's. Und in Bremen?
Schlusspfiff und ein ganz, ganz tiefer Durchatmer bei den Werderanern, die am Ende einen 3:2 halten gegen den 1. FC Köln. Das ging eben noch ganz turbulent zu. Erstmal ein Pfostenschuss von Stalcherry und dann quasi in der Schlusssekunde ein Schuss von Schröder. Und den konnte Reinke nur noch gegen die Latte wehren. Von dort aus kam er noch einmal zurück. Dann schießen Reinke und Ismael zusammen und dann irgendwie ging der Ball doch noch ins Tor aus. Ein knappes 3:2 für Werder Bremen.
Alter, was für ein Nachmittag, oder? An dem Viktor Skripnik nach fast einem Jahr übrigens sein Comeback feiert. Er hat eine nervige Schambeinentzündung überstanden und kommt in der Schlussphase für Schulz auf den Platz. Ümit Davala könnte mit der gleichen Verletzung bis zum Saisonende ausfallen. Werder ist jetzt seit 15 Spielen unbesiegt, stellt den Vereinsrekord aus den späten 60ern ein. Das Allerwichtigste aber, Werder hat wieder 9 Punkte Vorsprung auf die Bayern.
Ja, 9 Punkte Vorsprung, das freut uns natürlich, sind 2 Punkte mehr als vor dem Spieltag. Und es sind zwar noch einige Spiele zu spielen, aber das ist schon ein beruhigendes Polster für die Zukunft. Und wir hoffen mal, dass wir das da über die Runden schaukeln können.
Sagt Christian Schulz. Und die Bayern, die klingen inzwischen ganz schön verzweifelt.
Wir wollten natürlich jetzt nochmal angreifen Richtung Werder Bremen. Und Werder Bremen hat jetzt einen größeren Vorsprung als vorher. Und das ist das, was wir uns gewünscht und vorgestellt haben.
Ja gut, die Meisterschaft war von Haus aus unrealistisch vor ein paar Wochen schon. Es geht um den zweiten Platz, das ist viel wichtiger als für die Meisterschaft.
Die Stimmen kennen wir, Rummenigge und Beckenbauer. Und diese Stimme auch.
Hallo, hier ist Nelson Valdés und in der nächsten Folge habe ich einer der wichtigsten Tore auch in meiner Karriere dann auch geschossen, sag ich mal.
Tor Valdés, das 3:2. Das ist der helle Wahnsinn im Bremer Weserstadion.
2 Siege für ein Double. Ab Mittwoch in der ARD-Audiothek. Hier ist das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded. Ein Sportschau-Podcast von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk. Von Felix Gerhardt und Moritz Kasserlet.
Gutes Team einfach.
Genau, und dazu gehören noch mehr. Martin Seidemann, Karin Huxdorf, die diese Folge mit Jens Kunze produziert hat. Aber auch ganz viele im Hintergrund. Doreen Strasters, Britta Schnebel, Tim Osing, Lena Ramon, Jan-Dirk Bruns, Robert Witt und noch viele mehr. Vielen Dank euch allen. Und wir hören uns am Mittwoch wieder.